willkommen zur Folge 31 des Our Podcasts, zwei gekreuzte Mikros. Ja, die Weihnachtszeit ist da. Überall riecht es nach Weihnachtsplätzle. Überall stehen die Schwibbögen in den Fenstern. Und der erste Schnee ist auch schon gefallen. Aue spielt wieder guten Fußball und steht auf einem Nicht-Abstiegsplatz. Alles gut, könnte man meinen. Naja, wir werden sehen. Hallo Tobias.
Hallo.
Und hallo Martin.
Hallo.
Bei uns in Hamburg hat es heute geschneit. Wir nehmen Samstag nach dem Darmstadt-Spiel auf. Hat es bei euch denn schon geschneit? Tobias, in Dresden?
Nein, ich glaube in Dresden, da schneit es erst relativ spät. Und ich habe auch in Dresden, in dem ich hier wohne, auch erst relativ wenig Schnee auf Fuß gesehen. Da muss ich auch eher ins Arzgebirg fahren.
Martin, bei dir?
Hier ist es nur kalt und nass.
Tja. Da hat dann Hamburg euch vor. Also heute Samstag hat so Schneeregen bei uns gegeben und dann auch schon die ersten echten Schneeflocken habe ich gesehen. Sind zwar jetzt nicht liegen geblieben, aber es weihnachtet sehr und es geht auf Weihnachten zu und wollte euch damit sozusagen etwas Herzlichkeit und Wärme in dieser Vorweihnachtszeit bringen. Wir haben doch sonst nichts, über was wir uns aufregen können aktuell. Ist doch alles gut. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm auch wieder für unsere aktuelle Folge. Wir schauen uns die letzten Spiele gegen Rostock und Darmstadt an, gucken uns natürlich auch die nächsten Gegner mit Bremen und Dresden dann auch nochmal an und haben dann das Gesprächsthema auch über Clemens Fandrich und dessen Sperre, die stark reduziert wurde. Und eigentlich wollte ich es ja umgehen, aber wir kommen nicht drum rum, auch nochmal natürlich über den Oberbegriff Corona, dann über die Vorschläge von Helge Leonard zu sprechen und auch die Reaktion dann einfach nochmal sich ein bisschen anzuschauen, die sich dann ja auch auswirken bis hin auf die Politik beziehungsweise auch auf das kommende Auswärtsspiel gegen Bremen. Ja, legen wir los und fangen wieder an mit der Rückschau auf die beiden letzten Spiele. Eins gewonnen, eins verloren. Darmstadt machen wir gleich, fangen wir mit dem Sieg an der Ostsee an. In Rostock haben wir letzte Woche 2-1 gewonnen und Martin war da und kann sicherlich uns berichten, wie es denn war. Martin, wie war's?
Ja, also ich glaube, es war ein rundum gelungener Tag. Ich bin hier morgens früh um 7 Uhr ungefähr gestartet. Ich bin dann um 10 Uhr, sogar vor 10 Uhr eigentlich in Rostock gewesen, habe mir noch Warnemünde angesehen, also ich bin auch direkt bis zum Strand durchgefahren, habe einen kleinen Spaziergang am Strand gemacht, noch 2 Stunden, ja, auch ziemlich voll auf jeden Fall da in Warnemünde, auch Aue-Fans schon, die da rumliefen und Rostock, wieder ein riesen Polizeiaufgebot, also ich habe selten so viel Polizei bei einem Auswärtsspiel von Aue gesehen, also selbst in Dresden nimmt man nicht so viel Polizei wahr. Und ich kann natürlich auch nochmal vielleicht ein bisschen was jetzt zur Anreise so erzählen. Ich habe mir ja spontan eine Karte gekauft, am Tag vorher erst, am Freitag. Und deshalb war ich ja da auf der Haupttribüne von Hansa und bin dann auch komplett neutral da unterwegs gewesen. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr merkwürdige Anreise.
Das heißt, du bist aber auch inkognito gefahren. Das heißt, wurde es auch nicht angepöbelt oder wurde es auch nicht angemacht von irgendjemandem?
Also ich war dann ja von Warnemünde, bin ich dann mit der S-Bahn Richtung Innenstadt gefahren, am Holbeinplatz ausgestiegen und dann bin ich erstmal in eine Horde von Hansa-Ultras gelaufen, zielgerichtet und dachte mir, ach du Scheiße, wo bist du denn hier reingelandet? Überall werden irgendwelche Feuerwerkskörper gezündet, der Polizeihubschrauber kreist da wie bekloppt rum, Polizeihunde, also sowas kann man sich ja kaum vorstellen, auch für eine Heimszene. Und ja, ich bin dann auch so ein bisschen so zum Stadion geirrt, weil ich mir natürlich dachte, bloß jetzt nicht von irgendwem anquatschen lassen, wo man herkommt und so weiter. Und ja, es war schon alles sehr, sehr merkwürdig. Aber dann die Kontrollen am Stadion waren lächerlich. Also so einmal Impfnachweis gezeigt, eine Sekunde drauf geguckt, reingegangen, gar keine Abtastung, gar nichts. Und dann war ich innerhalb von einer Minute im Stadion. Das war auch merkwürdig.
Das heißt, man macht so ein großes Buhai dann davor, aber wo es dann darum geht, eben die Leute dann ins Stadion zu lassen, zu kontrollieren, das ist dann echt lasch.
Ja, also und vor allen Dingen es ist ja jetzt auch irgendwie, es war ja auch wieder so eine angespannte Situation, weil ja jetzt auch in Rostock klar war, dass das letzte Spiel mit Zuschauern in der Form ist. Es war ja komplett möglich, auszuverkaufen. Es waren ja auch, ich glaube, über 20.000 da. Ich gucke nochmal genau nach, waren es nicht sogar 21.750. Und ich fand das extrem merkwürdig. Es gab keine Maskenpflicht am Platz oder im Stadion überhaupt. Es war halt 3G und ja, also so im Prinzip Ja, es wirkte alles sehr fremd und ich kam mir auch sehr fremd vor mit dem, dass ich dann die ganze Zeit eine Maske getragen habe.
Du warst aber pünktlich am Platz. Ich kann mich noch erinnern, dass dein letztes Auswärtsspiel in Karlsruhe, da warst du irgendwie so zum Anpfiff genau im Stadion, aber jetzt warst du trotz des kleinen Ausflugs nach Warnemünde dann noch pünktlich im Stadion.
Ja, genau, ich bin da extra früh los und war pünktlich da, aber noch was anderes, was merkwürdig war, ihr kennt ja dieses Hansa-Lied, Hansa Forever, das wurde viel zu spät gespielt, das wurde ja erst zum Anpfiff gespielt und dann haben die das ja noch, obwohl das Spiel schon lief, angefangen zu spielen, also aus den Boxen und dann wurde das ja von den Fans quasi gesungen und dann fing eigentlich auch erst Hansa so an, Alarm zu machen und das, also Hansa, unfassbar laut, unfassbar laut. Also ich war, glaube ich, 3 Jahre, dass ich was Vergleichbares mich erinnere von anderen Fans. Also, was für eine Wand. Krass. Und
Aber
auch die
war das
800 Aue-Fans, die hatte man null gehört auf der Seite, wo ich war.
ein Fehler, dass das Spiel so, dass das Lied zu spät kam? Ich fand, also ich habe es ja auch am Fernsehen so gesehen und so und fand es auch sehr, sehr eindrucksvoll, dass man auch so ein ganzes Stadion zum Singen bekommt, auch noch während das Spiel läuft. Das kenne ich ja auch sonst nur aus anderen. Ja, muss ja fast sagen, aus anderen Ländern, dass so das ganze Stadion so mitmacht. Und das fand ich auch ganz eindrucksvoll, dass man so ein Vereinslied dann eben auch so die ersten Minuten mitsingt und dachte eher, bin jetzt nicht so beheimatet mit Hansa-Fan-Kulten, dass es immer so ist, aber ist gar nicht so.
Muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, aber ich habe es von letztes Mal anders in Erinnerung. Da habe ich schon so in Erinnerung, dass sie es einfach aus den Boxen spielen, so wie man es kennt, und dann bis zum Anpfiff endet. Also ich wüsste jetzt auch nicht, dass das überhaupt in Anführungsstrichen legal ist, dass man ja noch während des Spiels was abspielen darf.
Lief dann auch noch die, also das Lied lief dann auch noch, also nicht nur die Fans haben es gesungen, sondern es lief auch noch
Ja,
aus
es
den
wurde halt
Boxen.
angespielt. Es wurde halt gesagt, ja, so, liebe Fans, wir spielen jetzt trotzdem noch das Lied. Und dann
Ach
wurde
so,
das halt so angespielt und dann halt alle
okay.
eingesetzt.
Ja,
Und
ja,
dann.
ja, ja. Ich finde es ja in Rostock auch immer so krass, dass die Gästefans direkt neben den Heimfans auch so sind, ne? Das,
Ja, und die dann erstmal angefangen mit Hansa-Schweine von Auer Seite, auch, was ich auch total dumm finde. Und ich hätte jetzt fast gesagt, Rostock kann man echt mal loben, weil sie halt 90 Minuten ihr Team unterstützt haben und nicht andere beleidigt haben. Aber am Ende haben sie dann auch noch mit Sachsenschweine angefangen, 5 Minuten vor Schluss. So dachte
Ja, aber
ja,
das gehört ja
okay,
dazu, oder?
es
Also,
ist halt so ein
ja.
bisschen ritualisiertes Rumgepöbel, okay,
Ja,
aber
ja.
also eigentlich schon krass, ne? Aue schießt es 2-1, Hansa macht einfach weiter Alarm. Also wirklich so, ich finde das ja auch krass, dass man, wie die das durchziehen. Also, das ist schon,
Aber
da habe ich schon
die sind
sehr,
halt
sehr
auch
viel
gerade
Respekt für.
auf dieser Welle, ne? Also diese Fanszene, die da gewachsen ist, dann auch aus zu DDR-Zeiten und dann Bundesliga-Zeiten nach der Wende heraus immer weit oben mit waren und ja einen echten Absturz erlebt haben in den letzten Jahren bis in die dritte Liga hinein. Jetzt sind sie ja gerade wieder genauso auf dieser ja, Ostsee-Volkswelle und sind in die zweite Liga geschwappt und spielen da sogar ja auch eine gute Rolle, sagen wir mal, als Aufsteiger. Das spielt natürlich da auch viel mit rein, dann, weil sie einfach alle so euphorisiert aktuell sind. Und natürlich auch, wie du es gesagt hast, im Zweifel das letzte Spiel jetzt mit Zuschauern, da hat man nochmal alles gegeben. Aber ja, vielen Dank für den ja, Reisebericht. Was sagst du denn zum Spiel? Oder lass mal Tobias zum Spiel sagen. Tobias, hast du das Spiel gesehen? Was sagst du
Ja,
zum Spiel?
ich habe es im TV gesehen und ich muss sagen, ich habe halt ein äußerst kampfbetontes Spiel gesehen, wo ich schon noch eher dachte, wo glaube ich auch Aue relativ viel Glück hatte, glaube ich relativ am Anfang der ersten Halbzeit, wo Hanno Behrens nach der Ecke gegen den Pfosten köpft zum Beispiel und wo man einfach sagen muss, dass eigentlich Rostock phasenweise auch die bessere Mannschaft war und also für mich war es eigentlich im Kern, war das ja so ein typisches unentschieden Spiel. Ich meine, also Rostock hat das Spiel gemacht, Aue hat wirklich aus meiner Sicht sehr gut verteidigt. Das war das fand ich, weiß nicht, was äußerst Positives. Und dann hat man aber einfach mit diesen schnellen Spielern, also mit Jonjic und Kühn, hat man eigentlich auch diese guten Kontertore gemacht. Ich schaue auch gerade noch mal, also gerade in der Defensive war zum Beispiel richtig gut Jean-Patrick Strauß, obwohl er halt einen Penalty, also einen Elfmeter verursacht hat. Sion Gonta hat auch eine gute Sache in diesem Spiel gemacht. Anthony Barilla, der Carlson, also das heißt, also diese Abwehrreihe, die war eigentlich wirklich gut und konnte dadurch auch ja die eher technisch limitierten ja, Offensivspieler von Rostock auch gut in Schach halten. Na, wer mir auch wieder sehr positiv aufgefallen war, das war halt der Kühn. Entwickelt sich auch wirklich zu einem echten Leistungsträger mit einer relativ guten Schussrate, aber zum Beispiel auch Dimitri Nazarov, der eine gute Chance kreiert hat, die zum Tor geführt hat. Ein Jan Hochscheid, der eine Chance generiert hat, die auch zum Tor geführt hat. Das heißt, man hat also aus ganz wenig Chancen eigentlich, man könnte praktisch sagen, man hat statistisch gesehen überperformt, denn die Expected Goals Rate lag bei 1,11. Und das ist auch ein bisschen auch das Geheimnis gewesen. Natürlich am Ende hätten wir das Ding 3-1, 4-1 gewinnen können und wir waren natürlich auch wieder auch die Lache, auch bei der Sportschau und sowas, wo irgendwie zwei Leute, einmal Sam Schreck und einmal auch, glaube ich, auch der Hartl einfach auf dieses Tor zulaufen, was leer ist und dann einfach nicht abschießen. Dann wäre das Ding einfach auch schon viel, viel, viel früher durch gewesen. Aber alles in allem kann man sagen, es war ein rassiges Ostderby. Wo es einen eher glücklichen Sieger gegeben hat. Also das hätte auch gut 1-1 ausgehen können.
Ist bei dieser Expected Goals Rate, Tobias, da sind auch die Chancen ganz am Ende schon mit drin, oder? Also
ja.
Welche Expected Goal Rate muss so eine Aktion haben, wo man aufs leere Tor zurennt? Also keine Ahnung, das muss ja schon allein 07, 08 irgendwie so sein. Deswegen,
genau. Ja, nee, nee, ja nee, 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 der Key ist doch nicht, also es wird doch nur die Position gesehen und nicht, ob ein Torwart noch drin steht. Das ist ja so ein bisschen ist halt so die Schwäche an Expected Goals. Okay. Ist halt so. So Expected Goals sind eine statistische Annäherung, wo man halt geschossen hat. So, das ist halt sehr grob schlechtig berechnet.
Und das, der
Elfmeter ist zum Beispiel auch, Elfmeter ist halt richtig krass viel, also. Ich glaube 0,75 die Ecke. Und alleine davon hat ja dann schon Rostock 0,75. Dann hat ja Rostock auch nicht viele Chancen.
Genau. Also wir können uns ja insgesamt ja auch mal angucken, wie viele Chancen. Also Rostock hatte drei Großchancen, hat eine verpasst, hat einmal gegen Pfosten geschossen, hat fünfmal schön oder oh, das hat so ein bisschen. Nee, ach, warte mal, Entschuldigung, ich hab's gerade verdreht. Und zwar ist es so, Rostock hat eine große Chance, hat einmal den Pfosten getroffen,
Abseits-Tor noch?
Abseits-Tor, genau. Dann hat aber 11 Schüsse innerhalb der Box abgegeben, 5 Schüsse außerhalb der Box gegeben und da war Aue wesentlich effektiver. Sie hatten zwar drei Großchancen, haben eigentlich eine vermisst statistisch, haben einmal auch den Pfosten getroffen, hatten 5 Counter-Attacks, die halt viermal in Schüsse resultiert haben und haben 6-mal innerhalb des 16ers geschossen, 3-mal außerhalb und haben aber auch sozusagen... Aber haben auch daraus 2 Tore gemacht. Man muss aber auch sagen, dass Martin Mendel auch wieder eins seiner stärkeren Spiele gemacht hat. Na, das muss man ehrlicherweise sagen. Und man hat auch sagen, dass das Aue es gut verstanden hat, auch gegnerische Spielzüge zu unterbrechen. Da haben sie nämlich 14 Interceptions und haben auch 31 Mal in Strafraumnähe geklärt. Na, also Aue, dass das diese Zahlen belegen, dass Aue ja einfach auch sehr gut verteidigt hat und einfach aus relativ wenig Chancen das meiste rausgeholt haben. Und das, obwohl wir nominell ohne echten Stürmer gespielt haben. Also das ist ja aktuell ja auch gerade die Schwäche von Aue, dass wir eigentlich zu wenig Tore schießen, obwohl wir abwehrtechnisch gerade relativ gut stehen.
Die zweite Halbzeit fand ich jetzt Rostock gar nicht so stark. Also ich glaube, die haben schon sicher mehr Ballbesitz gehabt und sicherlich auch gute, sagen wir mal, so Bewegungen über die Mittellinie durchgeführt, aber so eine wirklich richtig große Chancen kann ich mich dann gar nicht groß erinnern. Also ich glaube, dass das, also gerade so diese Arbeit im 16er haben wir, finde ich, sehr, sehr gut gemacht und haben das geschafft, dass dort halt wenig Gefahr erzeugt wird. Und das Wenige, was dann halt kam, hat Martin irgendwie alles weggefangen und so. Also so ein bisschen wie dieses HSV-Spiel oder auch das Spiel gegen Heidenheim war es, glaube ich, irgendwie, man hat da wenig Angst gehabt irgendwie, oder klar hat man immer Angst, dass da noch irgendwie was so passiert, aber irgendwie so im Laufe der zweiten Halbzeit hat man immer so das Gefühl gehabt, also Rostock ist da halt auch nicht, da passt auch nicht zu viel heute an dem Tag zusammen. Und ich finde halt, wir hatten zwei Kontertore durch zwei Fehler von Calucero
Rizzotto. Der war total überdreht. Der war total überdreht. Also
genau, das hat man echt so gemerkt. Und beim ersten Tor ist er halt überrannt worden, was jetzt, glaube ich, vielen Zweitligaspielern passieren würde, wenn sie ins Laufduell gehen mit Nicolas Kühn, was dann Kühn echt auch stark vollendet, was ja immer so sein Manko ist, dass er, glaube ich, eher so ein Achter, Zehner ist und so ein Tripler und so ein schneller Spieler und Vorbereiter eher ist und nicht so der Vollstrecker. Jetzt, Gott sei Dank, glaube ich, mit dem Pfosten ist dann auch das Ding zum 1-0 reingegangen. Und beim zweiten Tor, ja, verliert halt Razzi da in der eigenen Hälfte den Ball und wir spielen schnell, auch wieder ein Kontersituation. Und haben halt das Glück, dass Jončić dann auch so trifft und schon haben wir zwei Tore, zwei Auswärtstore und das war, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zum Sieg. Plus, dass wir halt das Spielglück wieder uns hold ist, mit dem VAR zum Glück für uns beim 1-0, dass wir knapp nicht im Abseits standen und bei dem vermeintlichen 1-1 in der ersten Halbzeit, wo Rostock eben knapp im Abseits war.
2-1 war es,
Ja,
Entschuldigung. Ich muss dich korrigieren.
das war das Glück.
Also, ich muss dich
Bitte?
korrigieren. Verhoek hat in der 37. Minute das 1:1 per Strafstoß gemacht. Und
Und dann ging direkt,
zwei
ja,
Minuten
stimmt.
später hat Kevin Schumacher das Tor gemacht und es wurde annulliert und das hätte den Spielverlauf komplett geändert. Also,
Definitiv,
39.
ja.
Minute ein Tor
Ja.
und da hatten wir Glück mit dem VAR auf jeden Fall. Zweite Halbzeit waren wir aber auch deutlich besser und zweite Halbzeit kam von Rostock auf wenig.
Also da war Rostock tatsächlich auch stark und da hat jeder von uns ja, glaube ich, gezittert und gehofft, dass man irgendwie in diese Halbzeit kommt und dass es dann nur 1-1 steht. Da haben wir uns echt zu sehr hinten reindrängen lassen. Zweite Halbzeit fand ich uns echt top organisiert. Sophie Messoguem, habt ihr das gesehen? Der ist ja in der ersten Halbzeit direkt mit Gelb irgendwie belohnt worden durch ein rüdes Einsteigen. Und dann, glaube ich, nochmal selbst in der ersten Halbzeit schon so eine zweite Aktion, wo man dachte, boah, Glück, dass wir jetzt nicht gelb-rot haben und Marc würde ihn auf jeden Fall in der Halbzeit runternehmen. Wobei natürlich diese Sechserposition bei uns ja so nicht nachbesetzt werden kann, weil ja sonst alle verletzt und gesperrt sind. Trotzdem, ich glaube, Meseguem hat er bis zum Schluss durchgespielt oder nur irgendwie in der Nachspielzeit ausgewechselt geworden. Fand ich sehr, sehr risikoreich. Hätte nach hinten gehen können,
87.
wenn hinten
Minute kam
losgehen können.
Trujic. Genau.
Hätte nach hinten losgehen können, wenn wir das, keine Ahnung, ihn in der 60. Minute verloren hätten und dann zu 10 das irgendwie über die Bühne hätten bringen müssen. Aber Mut wurde hier belohnt. Fand ich gut.
Definitiv.
Gut, dann ja, Rückreise war dann auch eher entspannt, Martin.
Ich würde noch mal was sagen wollen zu diesen letzten beiden Kontern. Ich bin fast gestorben. Also, wie der da leer auf das leere Tor zurennt und ich die ganze Zeit so vor mich hin blabbe, schieß, 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 aber halt auch so leise, dass ich jetzt nicht von irgendwem anders da auf gut Deutsch noch auf die Fresse kriege. Oh.
Sitzt
Nee,
man dann in dieser
es standen
Situation
alle,
oder
es standen ja alle und Hansa Publikum hat ja auch gepusht und hinter mir waren auch zwei Auer mit Mütze oder mit Trikot und so, also kein Problem auch. Aber so diese beiden Konter, das hat mich fast umgebracht. Das eine war ja, glaube ich, Trujic und wo dann der Nachschuss auch noch vorbeigeht. Und das andere war ja dann, ja, dieses Ding, wo man
Sam
überall,
Schreck.
Sam Schreck, was man jetzt auch überall gesehen hat, aber ich fand die eigentlich beide unfassbar. Also, das wäre eigentlich so ein Gacinovic-Moment gewesen, wie im Pokalfinale, wo er da gegen die Bayern das Tor macht, 2018. Da habe ich so direkt dran gedacht, als er da von der Mittellinie
Ja.
losgeht und dann Lauf, ja,
Laufprobe.
also so ich sehe, oh Gott. Und dann ist mir natürlich noch was passiert. Ich wollte dann auch so pünktlich abhauen, weil ich keinen Bock hatte auf Stress irgendwie. Und dann habe ich noch jemanden das Bier umgekickt. Und dann
Gab's
so,
Ärger.
ey, du hast mein Bier umgekippt, dann ist so einer noch so angepackt und dann so, ja, hier, ich gebe dir 5 €, wollte dann auch nicht haben, ne, hau ab, hau ab, hau ab. Einfach
Du
nur hau
hast dann
ab,
gesagt,
ne?
Glück auf.
Oh
Hast ja
Mann,
Glück
oh
auf
Mann.
gesagt,
Und
ja.
dann halt so mit Hansa-Fans in den Bus und zum Hauptbahnhof, wo wir dann ja, also wo ich dann erst die anderen Aue-Fans auch wieder gesehen habe, die wurden auch wie bekloppt da bewacht und die durften auch gar nicht in den Bahnhof und kamen erst wieder kurz vor Schluss dann zum Gleis. Das war auch die Polizei auch komplett übertrieben.
Aber gut, du als Nicht-Ossi und kein Slang und so, hättest dich da immer auch irgendwie rausreden können,
Ja,
oder?
ich war dann im Wagen und wurde dann gefragt, was ich hier mache. Auch von so Hansa-Fans habe ich gesagt, ja, neutral. Und dann kam
Groundhopper.
der Sachse, ja, ihr seid Aue-Fans, oder? Grüße an Stefan. Ja, man kann es halt nicht verleugnen, ne? Den
Okay,
sächsischen
okay.
Dialekt.
Ja, das stimmt. Dann, weil du es nochmal angesprochen hast, diese letzten zwei Aktionen, will ich trotzdem dann hier nochmal Sam Schreck herausheben für dieses Rostock-Spiel, weil ich glaube, das hat sehr viel damit zu tun, warum es diese Situation zuletzt dann gab. Weil ich finde, er hat ein enorm starkes Spiel gemacht in Rostock, war sehr viel am Laufen. Sie hat dann alles sich reingehauen, nicht nur in dem Rostock-Spiel, sondern auch die Spiele davor. Jetzt gegen Darmstadt, was jetzt nicht so herausragend, dass man ihn so wahrgenommen hat, aber gerade in Rostock, was er da gelaufen ist und welche Räume er zugestellt hat, welche Bälle er erobert hat, auch ab und zu mal nach vorne was mitgegangen ist. Ich weiß nicht, ob ihr nach dem Spiel das Bild gesehen habt. Ich glaube, es ist ein Bild oder ein Video war es, wie er, glaube ich, von Nicolas Kühn und ich glaube von Straussi irgendwie getragen werden musste oder sich sozusagen so untergehakt hatte über die Schultern von den anderen Zweien, um irgendwie vom Platz runterzukommen. Ich fand, er hat ein unfassbares Spiel gemacht und stellt euch halt vor, nach so einem Spiel in der 93. Minute musste von einem eigenen 16-Meter-Raum auf dieses leere Tor dazu rennen. Ich glaube, der Typ ist auch erst 20, 21. Da muss sozusagen Kopf und Körper dann noch miteinander mitspielen. Ich glaube, es ist nachvollziehbar, dass das in dieser Situation und in diesen jungen Jahren da vielleicht nicht so ganz zusammengepasst hat. Ich glaube, er lernt auch daraus. Im Endeffekt ist auch nichts passiert. Es nimmt ihm niemand übel. Aber ich würde das mal so ein bisschen erklären wollen, weil er halt einfach so ein überragendes Spiel gemacht hat.
Das
Sowas kann auch mal passieren.
definitiv. Guck mal ganz kurz, ob ich das noch mal ein bisschen untermauern kann. Also er hat viele, viele Zweikämpfe gerade auch auf dem Boden gewonnen. Das kann man natürlich sagen. Ich schau mal ganz kurz, wie es auf genau, hat eine passable Passrate gehabt. Er hatte 48 Ballberührungen, was eigentlich total in Ordnung ist. Martin Mendler hatte übrigens 51. Also ich glaube, das zeigt ja schon, dass er auch in diesem Spiel ziemlich wichtig war. Ich schau mal ganz kurz, ob ich hier bei den Clearances ich schau mal, aber ich glaube, hier hat er, glaube ich, auch einen, genau, ja, er hat zumindest auch zwei Schüsse geblockt und einmal auch zweimal erfolgreich getackelt. Also der hat da schon ein gutes Spiel gemacht, obwohl das ja eigentlich kein gelernter Sechser ist. Also das muss man da auch immer mit dazu sagen.
Genau, aber er hat sich da sehr, sehr gut reingearbeitet und kämpft. Und man nimmt es nicht so wahr, dass er kein ausgebildeter Sechser ist. Das ist, glaube ich, wichtig. Skandal dabei, dass der Kicker dann letzte Woche ihm eine 5,0 für dieses Spiel gegeben hat. Das finde ich auch übertrieben. Genau in dieser Konstellation, wie ich es gerade beschrieben habe und du nochmal mit Zahlen hinterlegt hast, muss man so einen Spieler nicht abstrafen, nur weil er ganz am Ende irgendwie das 3-1 dann hätte machen können. Nichts Spielentscheidendes. Das finde ich schon dann krass. Naja. Gut, können wir Rostock sehr erfolgreich abhaken. Fahren wir immer wieder gerne hin. Also ich war ja auch, glaube ich, mit dir, Martin, vor 5 Jahren da. Da haben wir schon gewonnen. Jetzt haben wir wieder
Haben wir
gewonnen.
unentschieden
Immer eine schöne
gespielt.
Ausfahrt in Rostock. Nee, wir haben
Nee,
gewonnen.
unentschieden. 0-0.
Nee, gewonnen.
Unentschieden.
Nee, gewonnen. 2-0.
Unentschieden.
Dritte Liga gegen Rostock auswärts 2-0 für uns.
Echt?
100%.
Ah,
Kannst du
okay,
noch mal
nee, ich vertausche das mit Osnabrück. Ja, da war es unentschieden.
Ja.
Das war doch dieses Ding, genau, das war doch dieses Ding, wo Mendel diesen indirekten Freistoß reingelassen hat, ne?
Genau,
Ja, das
wo er
war
dann drüber gesprungen ist.
Ja, richtig, richtig. Und wir erst im Nachgang gecheckt haben, was das sollte. Ja, Darmstadt-Spiel. Jetzt am Samstag verloren zu Hause 2-1 gegen den jetzt, Stand jetzt heute aktuell Samstagabend Tabellenführer. St. Pauli kann sie noch überholen. Glaube ich, die Mannschaft der Stunde, kann man so sagen, in den letzten, glaube ich, X Spielen keine Niederlage geholt. Sehr verdient da oben, auch gerade wie man sich das heute angucken konnte, spielerisch sehr, sehr stark. Da konnten wir heute wenig dagegen setzen. Tobias, du hast auch das ganze Spiel gesehen. Wie fandest du es?
Ja, also ich muss halt sagen, es war halt am Ende eine erwartbare Niederlage. Das muss man leider so sagen. Ich habe aber gedacht, es müsste halt alles gut irgendwie zusammenpassen und dann kriegst du ja vielleicht noch ein 0-0 oder ein 1-1. Aber man muss einfach sagen, dass Aue heute in allen Belangen eigentlich die unterlegene Mannschaft war. Das zeigt sich auch also so bei diesen ganzen Statistiken. Also wir haben 18 Schüsse aufs Tor gekriegt, also davon beziehungsweise 8 sind direkt aufs Tor gegangen. Die hatten etliche große Chancen, hatten drei große Chancen, zwei haben sie vertan, einen haben sie den Pfosten getroffen. Also letztlich gesehen, Darmstadt hat heute sehr stark davon profitiert, dass sie eine körperlich starke Mannschaft sind und dass sie auch eine Mannschaft sind, die einfach viel, viel größer sind als wir selber. Und war einfach auch so, dass auch sicherlich war unsere Innenverteidigung sozusagen oder war unser Defensivverbund in Rostock noch sehr effektiv, haben sie heute eigentlich ganz, ganz selten nur wirklich den Zugriff gefunden, den man eigentlich gebraucht hat. Und Darmstadt, die ja gerade alles kurz und klein schießen, irgendwie noch irgendwie in Schach zu halten. Also siehst du mal auch hier zum Beispiel, und dann Sören Gonter, der hat dort keinen Zweikampf gewonnen, verschuldet auch das 1 zu 0, indem er sozusagen aus dieser Kette
Eigentor
irgendwie auch
gemacht,
raus.
auch noch.
Ah.
Naja, es wurde ja abgepfiffen, aber er hat ja auch ein Eigentor noch gemacht, ja.
Ah, okay, das, genau, das ist mir gerade entfallen. Anthony Barilla, der heute eigentlich auch keinen einzigen Stich oder kaum einen Stich gesehen hat. Also das muss man ganz klar sagen. Also ich schaue schon mal ganz kurz hier beim, dass der zum Beispiel Anthony Barilla, der glaube ich auch heute überhaupt nicht reisen konnte, der aber auch einfach auch körperlich einfach auch massiv unterlegen war. Und wenn du natürlich gegen so eine Mannschaft wie Darmstadt erstmal hinten liegst und dann hast du natürlich auch ohne, also wir hatten ja in der zweiten Halbzeit hatten wir dann noch Babacar Gaye eingewechselt, aber das ist auch letztlich gesehen total wirkungslos verpufft, muss man ehrlicherweise sagen.
Von der Rolle auch, ne? Also da, ich glaube, in Rostock war er gar nicht im Aufgebot, aus Gründen, warum auch immer. Und heute auch echter Schwachpunkt. Also ich glaube, die Ballannahmen, die er hinkriegt, die würde ich jetzt heute aktuell auch noch irgendwie hinkriegen. Und ganz erkennbar, wenn er hohe Bälle bekommt, und das ist ja, glaube ich, auch so sein Spiel, das ist auch so gewollt, dass er hohe Bälle bekommt, so auf dieser mittleren Position im Sturm, und er verteilt sie dann, entweder leitet sie weiter mit dem Hinterkopf entsprechend auf die schnellen Außenspieler, oder er legt sie halt kurz ab auf eine nachrückende Reihe. Die sind aber, das auch nicht nur einmal heute, bestimmt 3, 4 Mal ihm so versprungen, wo ich auch denke, also das ist, hat nichts mit Profifußball zu tun. Also aktuell ist er, glaube ich, vollkommen von der Rolle.
Genau, allgemein wie halt unsere Büffelherde, sag ich jetzt mal. Also alles in allem muss man sagen, wir haben Glück, dass heute die Gegner für uns gespielt haben. Ich hab ja auch Dresden letzte Woche gesehen, aber das machen wir auch dann später. Also es ist natürlich nichts verloren. Das war eine erwartbare Niederlage. Aber natürlich, es hat gezeigt, dass wir eigentlich nur gegen unsere unmittelbaren Konkurrenten halt auch punkten können.
Das ist mir jetzt aber an der Stelle auch ein bisschen zu negativ. Also, wir haben jetzt 4 Spiele nicht verloren vorher, und wir haben gegen
Ja,
den
natürlich,
HSV
ja.
unentschieden gespielt. Also, wenn du jetzt die letzten 6 Spiele vorher siehst, dann sind es 11 Punkte unter Hensel. Also, es ist doch klar,
Ja,
dass
das
du
stimmt.
gegen so eine Top-Mannschaft jetzt nicht damit rechnen kannst, Punkte zu holen. Und einfach, ich meine, die spielen mit Luca Pfeiffer im Sturm, die spielen mit Philipp Tietz im Sturm, und die waren ja beide auch richtig gut heute. Und also, ich habe jetzt nur den Bericht in der Sportschau gesehen, aber absolut verdiente Niederlage. Übrigens auch Welcome back an Tobias Kempe, der heute mal wieder in Aue war.
Ja.
Ja, abhaken, weitermachen. Nächste Woche
Genau.
gegen Bremen hast du sicherlich einen Gegner, der verunsicherter ist.
Genau, also die definitiv, also Darmstadt ist, glaube ich, ist einfach auch aktuell einfach zu stark für Aue gewesen. Und wir müssen natürlich wirklich gucken, dass wir einfach gegen die Mannschaften sozusagen, jetzt gegen andere Mannschaften einfach unsere Punkte holen. Na, das ist so ein bisschen Hannover ist gerade richtig schwach. Ingolstadt, keine Ahnung, was mit denen los ist. Sandhausen kannst du punkten, wo die nominell ja viel, viel, viel besser sind. Also deswegen, also es wird, glaube ich, schon auch ein Weg bis zum letzten Spieltag werden. Und Darmstadt war heute einfach die Klasse zu groß, sag ich jetzt mal.
Ich fand es ja auch eine verdiente Niederlage, aber ich fand es jetzt auch nicht so überragend von Darmstadt, muss ich mal sagen. Also ich habe jetzt auch einen Teil der ersten Halbzeit leider nur gesehen, die erste Viertelstunde, und dann die komplette zweite Halbzeit noch. In der ersten Viertelstunde, klar, hat man dann eben auch das Glück, dass wir da nicht 1-0 in Rückstand geraten. Aber bis dahin, fand ich, hat man es da auch relativ gut im Griff. Auch gerade die zweite Halbzeit, fand ich, sind wir super aus der Pause wieder rausgekommen. Da fand ich, hat man auch noch mal so ein bisschen die Umstellung gemerkt mit der Einwechslung von Gay. Hat man da, glaube ich, noch mal eher für die Offensive hier was gemacht. Und die ersten 5 Minuten nach der Halbzeit, da waren ja fast nur wir in der Halbzeit, in der Hälfte von von Darmstadt und da hatten wir sie sehr, sehr gut unter Kontrolle, waren jetzt nur 5 Minuten, aber trotzdem. Und dann auch im Laufe der zweiten Halbzeit fand ich es jetzt nicht, dass es irgendwie in der Luft lag, dass Darmstadt jetzt endlich das Tor schießt. Dass sie das dann halt machen mit dieser individuellen Klasse. Und ja, ob das jetzt Gonters Fehler war, dass er da rausrückte, ist natürlich schlau gemacht, als Stoßstürmer von Darmstädter irgendwie so 2, 3 Schritte rauszugehen. Was willst du als Innenverteidiger da machen? Du kannst ihn ja nicht jetzt alleine da den Ball annehmen lassen. Dann sagt jeder, wieso steht Gonter 5 Meter von seinem Gegenspieler entfernt? Du musst da rausrücken. Und dann ist es einfach gut gemacht. Und das muss man vielleicht auch mal sagen, dass er da mit dem Doppelpass dann relativ schnell die Innenverteidigung ausgespielt hat, wie man halt eine Innenverteidigung ausspielen kann. Und spielerisch und technisch haben sie es einfach drauf. Und dann ist halt das 1-0 gefallen. Und was dann so ein bisschen passiert ist, das fand ich ein bisschen schade, dass ich so gefühlt hatte, dass Aue nicht viel Mut hatte, sich dagegen zu stemmen. Klar war Darmstadt dann halt auch mit so einer individuellen Klasse besetzt. Aber da fand ich gerade so bezeichnend so das 2-0, wie das fällt, wenn man sich das nochmal anguckt, da im Mittelfeld. Ich glaube sogar Kühn hat den Ball so relativ locker verloren. Jončić versucht noch so nachzugehen, aber auch nur so halbherzig und man lässt auch den Darmstädter dann laufen. Da hätte ich mir so ein bisschen mehr Engagement und Ehrgeiz noch erhofft, dass man da sich nochmal zusammenreißt und wirklich, wirklich dagegen hält und nochmal die Auer-Tugenden mit Kampf und Leidenschaft dann irgendwie alles aufs Feld wirft. Das hat dann so ein bisschen gefehlt, aber im Endeffekt war das natürlich ein Spiel, was ein Bonus war. Wir können super happy sein, dass wir jetzt die 10 Punkte aus den letzten 4 Spielen geholt haben, womit überhaupt keiner, glaube ich, von uns gerechnet hätte, vor noch 8 oder 10 Wochen. Deswegen alles gut, gegen Darmstadt kann man verlieren. Und wenn man sieht, wie die anderen heute verloren haben, nämlich irgendwie Darmstadt, Sandhausen mit 5 Gegentoren, Hannover mit 4 Gegentoren, da haben wir sogar noch das Torverhältnis, heute noch etwas fürs Torverhältnis gemacht, nämlich haben den Abstand vergrößert zu unseren Mitkonkurrenten. Deswegen Teamglas halb voll, man muss auch das Positive aus dem Spiel herausziehen.
Ja.
Positive okay. Kann man auch aus dem nächsten Thema ziehen.
Bitte, das Positive
kann herausziehen. Kann man auch aus dem nächsten Thema ziehen.
Das wäre bei mir nach der Agenda die Strafe für Clemens Fendrich.
Genau.
Was ziehst du, Martin, als Positives aus der aktuellen Entwicklung in der Causa Fandrich heraus?
Na, dass der Quatsch jetzt endlich gelöst ist. Also, auch wenn ich halt diese Berufung eigentlich noch viel unglaublicher finde als das 7-Monate-Urteil davor, weil das wäre ja nach der Argumentation, die der DFB hatte, auch stichhaltig gewesen, dass es ein Spucken war. Dann wären ja auch 7 Monate im Strafenkatalog gewesen. Aber um die Leute jetzt nochmal auf den Stand zu holen, es wurde jetzt entschieden, die Strafe auf 7 Meisterschaftsspiele zu reduzieren, also von 7 Monate. Und unserer Überzeugung nach hat Clemens Fahndich den Schiedsrichterassistenten Roman Potenkin aus nächster Nähe so vehement angebrüllt, dass sich dabei auch Speichel, dass dabei auch Speichel den Schiedsrichterassistenten ins Gesicht getroffen hat. Es bleiben aber letzte Zweifel, ob er tatsächlich Herrn Potenkin absichtlich ins Gesicht spucken wollte. Ja, und dazu gibt es noch den Bericht auch auf der Homepage vom FC Erzgebirge Aue und ein Statement von Kai Werner, was mich dann komplett wahnsinnig macht, weil Kai Werner sagt, dass der Schiedsrichterassistent Potemkin wohl beim Sportgericht gesagt haben, dass sie aus der aktuellen Bewertung heraus ihm einfach nur eine gelbe Karte gegeben hätten. Und was ist denn das dann für eine Strafe? Also, wenn es eigentlich eine gelbe Karte wäre, dann muss man ja nicht 7 Spiele geben, sondern würden es ja vielleicht auch 2, die er jetzt schon abgesessen hat, reichen. Aber ich glaube einfach, dass der DFB da nicht von seinem Ross runterkommt, dass er in Anführungsstrichen erstmal ein Fehlurteil gebildet hat. Und das würde ja auch erklären, wie man von 7 Monate auf 7 Spiele kommt.
Ist ja so. Jetzt dann auch irgendwie
ein salomonisches Urteil.
Ist ja auch jetzt 10 Tage her, so ungefähr. Der letzte Stand, was aber sozusagen der Stand ist vom Tag oder Tag danach, nach der Urteilsverkündung, ist, dass Aue auch noch überlegt, ob sie dieses jetzt neue Urteil auch annehmen. Man hat jetzt nichts gehört. Wahrscheinlich hat man es jetzt stillschweigend angenommen und berichtet nicht mehr groß drüber, weil sonst hätte man wahrscheinlich mit Fristen irgendwie relativ schnell jetzt reagieren müssen und es nicht anzunehmen. Genau aus dem Grund, den du beschrieben hast. Was ich aber dann auch schon wieder vollkommen auch krass finde, ne? Und das genauso sehe wie du, Martin. Wenn die Beschuldigten, nicht Beschuldigten, die Betroffenen jetzt mit etwas Abstand, kann man auch die Frage stellen, hatten Sie diesen Abstand nicht schon bei der ersten Verhandlung? Da sind auch einige Tage dazwischen Zeit gewesen, sich das Ganze nochmal durch den Kopf gehen zu lassen als Schiedsrichter, sich die Szenen tausendmal nochmal anzuschauen, um dann die Szene entsprechend nochmal nachträglich zu bewerten. Gut, sei es drum, jetzt in der zweiten Verhandlung kamen die beiden Schiris dann zur Erkenntnis, naja, jetzt würden sie die Szene anders sehen und würden sie mit Gelb sehen. Warum dann ein Gericht sagt, ist uns egal, wir sehen hier eine Verletzung von Rechten auf jeden Fall als gegeben und werden den Spieler als grobe Unsportlichkeit etwas vorwerfen und ihn 7 Spiele sperren. Passt für mich nicht zusammen, aber so wie du es gesagt hast, wird wahrscheinlich jetzt keiner ein Fass mehr aufmachen. Der DFB ist froh, weil er ein Urteil hat. Aue ist froh, dass er seinen Spieler statt 7 Monate schon nach 7 Spielen wieder zurück hat. Und man lässt, aber so einen Beigeschmack hat es auf jeden Fall.
Es ist ja vor allen Dingen ja doch hart genug, dass es abschreckend wirkt. Also ich meine, pädagogisch hin oder her, also, aber wenn man ihn jetzt mit 2 Spielen davor kommen lässt, dann, ja, dann wirkt das halt auch ein bisschen merkwürdig, ne? Also ich glaube, der DFB ist da gefangen in seinem ersten Urteil.
Genau. Ja, weil es auch so verkauft wurde, ne? Also jetzt hier bei uns, mein Nachbar spricht mich an und sagt, was ist bei euch in Aue los? Der Spieler spuckt dem ins Gesicht. Das ist hängen geblieben, ne? Aber wenn man sich halt die Szene anguckt und jetzt auch nochmal das Urteil und die Aussage der 2 Schiris annimmt, keiner jetzt im Endeffekt sagt mehr, dass Fandrich den Schiri angespuckt hätte, ne? Aber das bleibt halt hängen und wahrscheinlich hat das so einen Zweck auch der Abschreckung wirklich mit sich gebracht. Ärgerlich, aber muss man scheinbar zähneknirschend jetzt annehmen.
Na genau, also es war ja zumindest ein Urteil, bei dem auch der DFB ja letztlich gesehen nicht so ganz sein Gesicht verliert. Ich glaube, das ist, also letztlich gesehen, Fandrich ist immer noch 7 Spiele gesperrt, was einfach enorm lang ist. Also ich meine, und gleichzeitig kann aber auch der DFB sagen, ja, wir sind ja runtergegangen, aber es ist natürlich trotzdem noch eine Strafe. Und man versucht, also man schützt damit ja auch Potemkin ja auch ein bisschen, weil wenn jetzt rauskäme, ja, ich hätte eigentlich bewusst bis Gelb gegeben, obwohl ja wurde ja eigentlich im Funk ja gesagt, der Typ spuckt mich an, dann ist das ja nicht Gelb, sondern ist ja Rot. Sondern ich glaube, dass diese Aussagen von Potemkin eigentlich in sich überhaupt gar nicht konsistent sind. Also dass er sich da ja auch einfach auch ja widerspricht. Und so, ja. Und ich glaube, in diesem Spannungsfeld musste da auch ein Urteil gefunden werden.
Ja, und ist ja nicht das einzige Spannungsfeld, was es gerade zwischen DFB, DFL und Aue gibt und auch jetzt in den letzten Wochen gab. Also irgendwie, ja, wir können nicht ohne einander und nicht miteinander. Da gibt es ja noch diverse andere Sachen, da kommen wir ja auch noch gleich dann mit drauf. Aber dann, ja, den Agendapunkt Clemens Fandrich haken wir dann auch mit ab. Ich habe jetzt gar nicht ausgezählt, wann ist er wieder zurück? Ist es schon nach der Winterpause? Das erste Spiel auf St. Pauli haben wir, glaube ich, das erste Spiel wieder. Kann er da schon wieder spielen?
Na,
hat das jemand gemacht?
Ich muss das mal kurz auszählen. Ihr könnt ihr da schon mal weitermachen. Ich zähle das dabei schon mal aus.
Also ich hatte irgendwie so im Kopf, ich glaube, in diesem Jahr ist es, obwohl wir jetzt ja noch 3 Spieler haben, ist es jetzt nicht mehr möglich, ihn einzusetzen. Das müsste dann irgendwann im nächsten Jahr sein. Wir haben ja aber auch eine kurze Winterpause. Es geht ja schon Mitte.
Wieso? Genau. Wann war denn das erste Spiel, wo er gesperrt war? War es nicht Hannover?
Nee, ja genau, es war Hannover 1, 2.
Aber dann kommt er noch wieder. Dann 3, dürfte er gegen 4, Nürnberg wieder spielen.
4, im letzten Spiel dieses Jahr?
5, 6, 7. Nee, er kommt erst gegen also St. Pauli wieder, war ja.
Ich hab Nürnberg ausgezählt.
Also hier Ingolstadt ist er gespielt, also dann Hannover, Heidenheim, Rostock ist das dritte, vierte ist Darmstadt, fünfte ist
Bremen. Ach, ich habe Regensburg hier mitgezählt, das ist Quatsch. Ja, okay, dann kommt genau. Der nächste Spiel, kommt der erste Spiel, ja, nächstes Jahr wieder.
Verlängerte Weihnachtspause für Clemens Fandrich. Kann er genug
gutes Thema, gutes Stichwort.
Kann er genug Weihnachtsgeschenke kaufen, genau, gutes Stichwort. Denn das war auch die Idee, dass nicht nur Clemens Fandrich jetzt in die verlängerte Weihnachtspause geht, sondern unser Präsident Helge Leonhardt hat in dieser Woche den Vorschlag gebracht, aufgrund der aktuellen Corona wirklich Notlage in ganz Deutschland, aber gerade natürlich auch in Sachsen, Bayern und Thüringen, auf Fußballspiele zu verzichten und Demut zu zeigen, Solidarität zu zeigen mit den Krankenhäusern und entsprechend erst im nächsten Jahr wieder mit Fußballspielen zu beginnen. Und ja, das hat für gewisse Reaktionen gesorgt, in erster Linie bei der DFL, die sich dann gleich zu Wort gemeldet haben. Martin, hast du es dir angeguckt? Kannst du es auch nochmal kurz so schön zusammenfassen, wie du es vorhin gemacht hast?
Ja, genau. Und zwar, ich beziehe mich erstmal jetzt mal auf zwei Tweets. Der erste Tweet ist: Fußball, Aue-Präsident Leonhard präsentiert für Saisonunterbrechung. Und dann gab es dazu ja eine Reaktion und da hat er nochmal einem Boulevardmedium geantwortet: Ich hatte mich mit meinem Appell und der Bitte vorwiegend an die Ministerpräsidenten gewandt. Die DFL wurde nicht direkt angesprochen, da keine Erwartungshaltung gegenüber der DFL bestand. Und der Stern, der Kernpunkt ist jetzt, wenn ich es aus dem MDR rezitiere, ist: Er ist für 3 bis 4 Wochen Fußball-Lockdown. Ich halte es für vernünftig, jetzt mal 3, 4 Wochen einen kompletten Lockdown im Fußball zu machen. Sorgfalt vor Gier walten lassen. Wir müssen einfach den Schutz der Menschen in den Vordergrund stellen. Vorbilder sein, unterstrich der 63-Jährige am Dienstagabend, 23. November, im Gespräch mit Sport im Osten. Diesen Appell sende ich auch an die DFL, egal ob er dort gehört wird oder nicht. Also es widerspricht sich so ein bisschen jetzt seine Argumentation dazu. Und dann sagt er weiter: Ich vertraue den Virologen und Medizinern. Und wenn die sagen, wir stehen vor einer dramatischen Woche, dann müssen meine Fußballer nicht nach Bremen fahren und vor 20.000 Zuschauern spielen. Die Infektionszahlen seien mehr als besorgniserregend. Da müsste man jetzt Ruhe reinkommen lassen. Seinen Aufruf hatte er da zuvor halt auch noch in einem anderen Boulevard-Medium präsentiert. Und dazu gab es direkt Kritik von Markus Krösche, der sagte: Ich halte das nicht für den richtigen Ansatz. Wir sind Wirtschaftsunternehmen, die laufende Kosten haben und Gehälter bezahlen müssen. Deshalb müssen wir unseren Betrieb aufrechterhalten. Dem hielt Helge Leonhard dann entgegen: Wenn jetzt bei einem notwendigen Break die 3 oder 4 Spieler aus dem Dezember, im Januar oder Februar nachgeholt werden müssen, mit oder ohne Zuschauer, dann fließt das Geld. Wenn die Liquidität für Gehältern von Spielern und Funktionären bei ihnen im Dezember für eventuelle Weihnachtseinkäufe nicht reichen sollte, dann kann man den Spielern und Funktionären beibringen, dass sie das Geld etwas versetzt bekommen oder sie organisieren eine Zwischenfinanzierung. Auch ein starker Satz. Laut Leonhard wäre es in der aktuellen Situation ein schwieriger Fehler, jetzt Probleme von Gehaltszahlungen in den Vordergrund zu rücken. Der Profifußball würde dadurch endgültig an Sympathie und Glaubwürdigkeit verlieren. Vielmehr brauche es, Zitat, Solidarität aller Bereiche im Land. Ja, ich habe dazu eine Frage. Wo ist der Aufruf, der das Erzgebirge aus der aktuellen Situation rausbringen würde? Wo ist der Aufruf, lasst euch impfen? Also ich finde das einfach so eine Pseudo-Lösung, weil es am Ende ja auch nur ums Business geht und gar nicht darum, wie wir jetzt langfristig auch das Problem lösen. Also mir fällt das auch bei der politischen Diskussion auf, ne? Es wird ja jetzt immer mehr auch ein Lockdown gefordert, aber was kommt denn danach? Also so, es ist klar, dass so Maßnahmen jetzt kurzfristig was bringen, aber das heißt ja, dass wir wieder in die nächste Welle und wahrscheinlich wieder in den nächsten Break laufen. Und das finde ich halt sehr, sehr, sehr schwierig. Und ich nehme da vom Verein nach wie vor nichts wahr. Also weder an die eigenen Fans noch, von den Spielern ist jetzt rausgekommen, es sind fast alle Spieler geimpft, immerhin. Finde ich auch ein gutes Signal angeblich. Ja. Aber damit wird ja auch nicht hausieren gegangen, in Anführungsstrichen. Das wird ja auch lieber, sagen wir mal, verschwiegen.
Also ich habe mir dann auch die Frage gestellt, als ich dann den Aufruf von Helge Leonhard gehört hatte: Helge, bist du's? Ist das immer noch unser Helge Leonhard, der da gerade spricht? Hat er irgendwie ein Mittagsdate mit Christian Drosten gehabt? Woher kommt jetzt das Umdenken? Ja? Und was spielt da mit rein? Und dann ist natürlich auch relativ schnell, ist man bei diesen wirtschaftlichen Argumenten, plus natürlich, wenn man sich den Spielplan von Aue anguckt, dass wir jetzt 3 Heimspiele hintereinander haben, die wir aufgrund der aktuellen Situation, Corona-Situation vor deren Rängen machen müssten, wo einige ja auch schon mit dem Drohhammer der Wettbewerbsverzerrung irgendwie jetzt stark wedeln, was ja auch Quatsch ist. Wo im Übrigen auch, habt ihr das gesehen, der Präsident von unserem Handballverein, also vom EHV Aue, ein gutes Statement abgegeben hat, der auch eben jetzt davon betroffen ist, spielen jetzt aktuell auch vor leeren Hängen, haben auch sportlich echt gerade zu kämpfen, weil sie auch viele Verletzte haben und verlieren irgendwie ein Spiel nach dem anderen, sagt aber auch, dass das ist jetzt nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir jetzt durch diese Corona-Zeit kommen, und hat tatsächlich dann auch in diesem Aufruf das so beschrieben im Sinne, da sind wir selbst schuld, da haben wir uns selbst das Ganze in Sachsen eingebrockt, mit unserer niedrigen Impfquote und mit unserem Verhalten dann eben auch, wo er dann auch den richtigen Punkt trifft. Und das sind ja aber auch Sachen, das hört man von Helge Leonhardt nicht. Jetzt hört man das Thema Solidarität und Vorbild aufnehmen, wo ich auch denke, ja, das hättest du auch schon vor Wochen und Monaten machen können. Die Lage ist nicht jetzt erst, also jetzt nicht auf dem Höhepunkt. Ich glaube, der Höhepunkt steht uns erst noch bevor. Es wird, glaube ich, noch schlimmer. Aber jetzt aktuell bei den immer noch weiter steigenden Zahlen, jetzt auf diesen Zug aufzuspringen und zu sagen, ja, also ich habe schon immer gesagt, wir müssen hier was tun. Gepaart mit diesen wirtschaftlichen Zwängen heraus hat es wieder so ein Geschmäckle, dass man auch da wieder sagen muss, warum jetzt? Ja? Was steckt da dahinter? Und irgendwie, natürlich versuche ich es ihm abzunehmen und versuche dann auch immer das Gute im Menschen zu sehen, dass er jetzt dieses Denken hatte. Aber was steckt noch dahinter und warum nicht früher? Warum nicht diese Vorbildrolle, die Aue fürs ganze Erzgebirge hat, das schon vor, man muss es jetzt nicht im Sommer mit einer großen Impfkampagne machen, hätte man auch machen können, haben auch andere Vereine gemacht, aber hat es nicht gemacht. Aber gerade jetzt im Herbst, wo es allen klar war, in welche Situation wir schlittern, da einen Aufruf zu machen, da auch die Administration und Infrastruktur vom Stadion zur Verfügung zu stellen. Wann gab es mal eine Impfaktion rund um den Auer?
Ganz am Anfang. Am Anfang im Juni gab es eine Aktion.
Gab es aber nicht zum Spiel. Oder
vom Erzgebirgskreis auch gemacht.
Genau, das war Spiel. Genau, vom Erzgebirgskreis einfach mal so. Es gab keine Freikarten. Es gibt dann mal, da muss Spieler Martin Mennel irgendwie noch Geld zur Verfügung stellen, damit die Tests bezahlt werden können. Kam aber auch sonst nichts vom Verein. Und jetzt sich dann hinzustellen als die Guten und für die Solidarität und das Gemeinwohl hier einzustehen, das wäre schön, wenn es ernst gemeint ist, aber irgendwie kann man es schwer
Ich möchte noch mal ein bisschen mehr aus dem Statement vorlesen. Zurzeit verhalten sich einige Sportfunktionäre um den Kirchturm Fußball nicht kompetent und vor allen Dingen ohne Eigenverantwortung. Die Führungsschwäche dabei ist, dass Verantwortung und Entscheidungen auf die Politik abgewälzt werden. Zuletzt handelte die Politik mehrfach zu spät, in Klammern siehe jetzige Lage an den Krankenhäusern und gegenwärtige ITS-Patienten nicht mehr aufgenommen werden können. Chefärzte warnten die Politik schon vor Wochen, Klammer zu. Deshalb habe ich mich in meinem Appell an den Ministerpräsidenten gewandt, da die DFL dabei der ungeeignete Ansprechpartner ist und eine Stellungnahme dieser nicht vonnöten ist. Und dann geht's weiter. Ich setze hier bei der Zwischenfinanzierung an. Ich hoffe sehr und bete dafür, als Vater und Chef von Unternehmen und Präsident des FCE, dass Anfang des neuen Jahres dann in unserem Land die Betten auf den Intensivstationen wieder ausreichen, um Patienten zu behandeln und Licht am Ende des Tunnels erscheint. Pünktchen, Pünktchen. Wir müssen vernünftig und demütig sein und es wäre ein schwerwiegender Fehler, jetzt Probleme von Gehaltszahlungen in den Vordergrund zu rücken. Dann verspielt der Profifußball endgültig alle Sympathien, die es noch gibt. Deshalb brauchen wir eine kleine Pause vor Weihnachten, da es bereits 11:55 ist. Das wäre Solidarität aller Bereiche im Land und wir würden alle gewinnen. Glauben Sie mir das. Wir würden nicht warten, bis der Tsunami endgültig da ist und seine hässlichste Seite zeigt. Wir müssen und können ihn noch eindämmen und im Fußball können wir dabei einen winzig kleinen Anteil leisten, der öffentlich sehr geschätzt werden würde. Alle würden gewinnen, ich glaube fest daran. Ja, das ist schöne Prosa, aber leider ist es einfach nur eine kurzfristige Lösung. Und ich finde es auch noch mal, was du gesagt hast, daran anschließend, er schiebt jetzt ja auch die Verantwortung auf die Politik. So, die Politik ist schuld, dass wir hier nicht, die Leute geimpft haben oder was. Also ich finde es auch eine sehr, sehr merkwürdige Argumentation.
Ja, aber da, sag mal,
er ist ja nicht alleine, klar.
Ja, aber er hat ja auch bei so vielen Punkten recht und das ist ja aber auch etwas, was seit Monaten rumgeistert und keiner nimmt es ernst. Und auch der Fußball hat im letzten Jahr, als Corona losging, mehr Demut versprochen und mehr Verantwortungsbewusstsein versucht an den Tag zu legen oder versprochen jedenfalls für die Zukunft und nichts passiert halt auch. Und Klar muss irgendjemand, der die Möglichkeit hat, Entscheidungen zu treffen, Entscheidungen treffen. Und das ist im Zweifel erstmal die Politik. Die tut es nicht, warum auch immer. Auch das muss man ihnen ankreiden, wo man sehr, sehr viel auch noch zusätzlich der Politik aktuell in den letzten Monaten ankreiden kann. Aber trotzdem hat auch eine gewisse Souveränität der Fußballverband. Und natürlich könnte der auch von selbst sagen, wir zeigen Demut und Solidarität und sorgen als kleinen Baustein mit dafür, dass wir als Gesellschaft durch diese Zeit kommt. Und dann ist es aber auch wieder irgendwie wieder so symptomatisch, wie jetzt Herr Schneeklot, kanntet ihr den?
Nee.
Schneeklot, Steffen Schneeklot ist eigentlich Präsident von Holstein Kiel, ist wohl aber auch im Präsidium der DFL mit dabei, und das war auch derjenige, der auch mit geantwortet hat auf den Helge-Aufruf und hatte eben auch so eine wiederum dann sozusagen so eine Antwort über den Kicker verteilt, beziehungsweise auch über die DFL insgesamt, und schreibt dort nur drin, dass er die Aussagen von Helge Leonhardt höchst unsolidarisch findet gegenüber allen anderen 35 Mitgliedern, was ich nicht verstehe, nicht zu Ende gedacht, in keiner Weise lösungsorientiert. Doch, es ist lösungsorientiert. Wenn wir alle auf Kontakte verzichten in den nächsten Wochen, ist auf jeden Fall das besser, als sich jetzt hier mit Tausenden in Stadion zu treffen oder irgendwie mit Tausenden sich in Züge und Bussen zu quetschen, um irgendwie quer durch Deutschland zu fahren. Das wäre ein kleiner Baustein, eine Maßnahme, wo man als größter Verband in Deutschland einfach ein Zeichen setzen könnte. Wird aber nicht gemacht, sondern es wird gegeneinander geschimpft und es wird versucht, irgendwie das Beste. Das Beste ist dann immer aktuell, den finanziellen Vorteil sich rauszuziehen, ja, und irgendwie durch diese Zeit zu kommen.
Es wird ja auch wieder auf politische Entscheidungen abgezielt. Die DFL hat die Äußerung des Präsidenten des FC Erzgebirge Aue zur Kenntnis genommen. Die abgestimmte Linie aller 36 Clubs war seit dem Beginn der Corona-Pandemie immer auf Basis der staatlichen Vorgaben zu agieren. Ein selbstverhängter, flächendeckender Lockdown im Sinne einer Saisonunterbrechung ist daher kein Thema. Das ist wieder die Verantwortung wegschieben. Und das ist ja genau das, was Helge Leonhardt zu Recht kritisiert. Ich finde halt nur, es fehlt bei Helge Leonhardt die Kommunikation, wie kommen wir denn gerade im Erzgebirge aus der Situation heraus? Weil das Einzige, was ihm einfällt, ist, ja, da muss die Intensivstation mal wieder ein bisschen leerer werden, aber es wird halt nur passieren, wenn sich mehr Leute impfen lassen, Helge Leonhardt. Ist halt einfach so.
Ja, also wieder mal mit der DFL aneinander geraten, und das, weiß nicht, wie es euch geht, ist bei mir dann immer so dieses Bild des Einzelkämpfers Helge, der seine Ausbildung zum Einzelkämpfer, zum Kampftaucher, glaube ich, jetzt nutzt und da im Zweifel auch es einem nicht zu schade ist, wieder gegen diesen großen Verband in den Krieg zu ziehen. Jetzt nutze ich ja auch schon die gleiche Wortwahl. Und neben diesen Geschichten mit Schiri-Benachteiligungen, neben diesen Themen mit Clemens Fandrich, jetzt dann wieder ein neues Thema aufgemacht. Das wird nicht dafür sorgen, dass man über Aue gern in Frankfurt spricht. Und muss man sehen, was da noch jetzt in den nächsten Wochen so kommt. Auch da wieder vielleicht das Positive rausgezogen. Der Mannschaft hat es gut getan. Ne? Die Mannschaft hat in den letzten Wochen da vielleicht im Schatten dieser ganzen Diskussion vielleicht auch eine gewisse Ruhe gehabt, die sie genutzt haben und Punkte gesammelt hat. Also vielleicht brauchen wir mehr solche Sachen.
Es ist ja auch eine beschissene Situation für den Verein. Also ich glaube, du hattest jetzt rausgesucht, dass Michael Vogt gesagt hat, so ein Geisterspiel kostet 750.000. Verlust macht fast Verlust. Und das
wären ja dann ich glaube die drei Spiele jetzt.
Drei zusammen? Ja, aber ich meine, das ist ja einfach auch Geld, was jetzt fehlt, was du nicht über Spenden und Sponsoren reinkriegst. Also ich verstehe auch die wirtschaftlichen Notwendigkeiten da, aber trotzdem ist es halt am Ende halbgar. Klar. Tut mir leid.
Klar. Ja, und so werden wir die nächsten beiden Spiele jetzt gegen Bremen und Dresden und Nürnberg haben wir ja noch die zwei Heimspiele, jetzt leider ohne Zuschauer spielen dürfen. Jetzt gegen Bremen dürfen, glaube ich, 25% der Auslastung rein, aber keine ostdeutschen und keinen bayerischen Fans, ganz egal, ob sie für Aue wären oder für Werder sind. Das hat der Verein mit dem Innensenator von Bremen jetzt bestimmt, gerade Ende letzter Woche. Das heißt, da wird es dann auch kein Auswärtsspiel für den Großteil der Fanszene aktuell geben. Aber wie gesagt, ich würde es ja trotzdem insgesamt auch nochmal in Frage stellen, ob es jetzt so eine gute Idee ist, zu diesen Zeiten in ein großes Bundesliga-Stadion mit tausenden Leuten zu gehen, ganz egal, woher man kommt. Da sind wir dann auch schon bei den, ja, nächsten Spielen, Bremen und Dresden. Und ich würde sagen, fangen wir doch gleich mal mit unserem Auswärtsspiel an beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen, ehemals Champions League-Teilnehmer, ehemals Pokalsieger, ehemals deutscher Meister und jetzt in den Niederungen der zweiten Liga angekommen. Tobias, du hast bestimmt
Genau.
ein paar Sachen rausgesucht.
Ja, ganz viele. Und zwar am 3.12.2021 treffen wir um 18:30 Uhr im Wohn- in Westweserstadion zum allerersten Mal auf die erste Mannschaft des SV Werder Bremen. Das heißt, wir haben noch nie gegeneinander gespielt
War
im
die zweite.
Profifußball. Aber gegen die zweite Mannschaft konnten wir 5 Siege, 2 Unentschieden und ja, erringen. Und es gab 5 Niederlagen. Spiele gegen Werder Bremen 2, die waren häufig Kacke. Also da gab es auch mal so Niederlagen. Ich sehe hier am
3 zu 0 am
23.10.2000
Freitagabend.
oder die 4 zu 0 war
4
das
zu 0,
sogar,
ja. Richtig kalt und nass.
als Martin Mennel, dass den Ball durch die Hände gerutscht ist. Aber beim letzten Aufeinandertreffen bei Werder Bremen 2, das war am 9.04.2016, am 33. Spieltag, haben wir 1 zu 0 gewonnen. Ja, also Bremen hat eine sehr unruhige Saison. Also das heißt, man hat zu Hause gab es 7 Spiele, gab es nur 2 Siege, 3 Remis und 2 Niederlagen bei einem Torverhältnis von 10 zu 9. Und auswärts gab es auch nur 3 Siege, 2 Remis und 2 Niederlagen. Und aktuell spielt man ja auch gerade noch gegen Holstein Kiel. Und so ist ja auch so ein bisschen so, ist auch die Entwicklung von Werder Bremen so ein ewiges Auf und Ab. Also man ist ganz gut gestartet und ja, dümpelt jetzt so ein bisschen so im Mittelfeld rum. Auffallend ist, dass ihnen es aber gelingt, sehr viele Torchancen zu generieren und dass sie sozusagen auch relativ viel treffen und dass in Spielen zu Hause so im Schnitt 2,77 Tore fallen. Tatsächlich ist es so, dass sie aber relativ, also dass sie meistens aber auch viele Chancen gegen sich zulassen. Also da haben sie also so ein Expected Goal Against Rate von 1,17. Und tatsächlich ist es so, also Spiele gegen Werder Bremen sind eigentlich immer sehr, 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 sehr torreich und sie treffen meistens auch. Insgesamt haben sie eigentlich relativ gute Werte. Und allerdings muss man auch sagen, ist ihre Leistung einfach zu unbeständig. Da sind Siege, die Niederlagen gegen SC Paderborn 1 zu 4, Hamburger SV 0 zu 2 gegen Dynamo Dresden 3 zu 0, die echt auch gerade die auch keine gute Zweitligamannschaft haben, oder gegen Darmstadt 3 zu 0 sind sie auch weggefiedelt worden. Und demgegenüber sind aber auch Siege gegen Hansa Rostock 3 zu 0, gegen Ingolstadt 0 zu 3, okay, die sind auch gegen Heidenheim 3 zu 0. Also es ist so ein stetiges Auf und Ab. Ihr Topscorer oder ihr Top-Torschütze ist Marvin Ducksch mit 5 Toren, gefüllt von Nickel Füllkrug mit 3 Toren und Nicolai Rapp mit 2 Toren. Hey. Und ihr bester Vorlagengeber ist Niklas Schmidt mit 4 Toren und Niklas Füllkrug auch mit 3 Toren. Und den Man to Watch, den ich mir rausgesucht habe, das ist Ömer Toprak. Also eigentlich ist das ein Erstliga-Verteidiger, der eine unglaubliche Sprungkraft hat, der unglaublich robust ist, der auch schnell ist für sein Alter, der ist ja auch schon 31. Der hat einen sehr guten Kopfball, hat, der auch gut abfängt, der aber auch über sehr, sehr gute defensive Zweikämpfe verfügt und auch ein sehr gutes Spiel sozusagen auch im Raum. Man hat mich auch gesehen im Spiel gegen Schalke, da hatte ja auch Simon Terodde größtenteils auch, ja, gut ausgeschaltet. Aber das Problem ist halt, dass immer Toprak als relativ verletzungsanfällig gilt. Um das noch ein bisschen zu untermauern, was ich gerade gesagt hatte, er hat insgesamt gesehen, gewinnt er von seinen Zweikämpfen 78%. Also von allen Zweikämpfen, die er führt, in allen Spielen hat er 78% gewonnen. Davon hat er 82% auch auf dem Boden gewonnen und 73% in der Luft gewonnen. Und ist auch ein Spieler, der relativ häufig für einen Abwehrspieler auch gefoult wird, aber relativ selten selber foult. Also dieser Ömer Toprak ist eine absolute Verteidigungsmaschine. Was man vielleicht bei Werder Bremen noch sagen muss, das Bremer Publikum, das ist ja sehr, sehr krantlich und aktuell ist auch Umfeld von Werder Bremen aufgrund auch der Anfang-Affäre, sag ich jetzt mal, auch relativ viel Umfeld, relativ Unruhe. Man hat sich von dieser Saison einfach auch viel, viel mehr erwartet, weil man ja auch Teile des Erstligakaders zusammenhalten konnte. Alles in allem treffen wir auf ein insgesamt verunsichertes Werder Bremen, die möglicherweise aber auch Aue einfach auch unterschätzen werden.
War ihr schon mal in Bremen beim Auswärtsspiel?
Ja,
Also oder im Stadion jedenfalls, also
ich
im
war
Stadion
schon
vom ersten Spiel.
mal, ich war schon mit Aue bei der zweiten Mannschaft und ich war schon mal beim Auswärtsspiel von Borussia Mönchengladbach 2015 war das beides da. Und
Im Wiener Stadion,
es
ja.
ist kein schönes Stadion.
Definitiv, ja.
Der Gästeblock ist richtig beschissen. Der ist so ganz oben
Ja.
in der 15. Etage gefühlt. Also man ist da richtig eingedrängt. Da ist ein riesen Netz davor. Früher war der Gästeblock halt unten viel besser vor dem
Ja.
Umbau. Und ich glaube, so als Heimfan ist das Stadion geil, weil du nah dran bist. Das ist ja auch so ein bisschen englisch gebaut. Und das ganze Stadionumfeld ist ja auch so wie in England, ne? Man ist so in so einer Wohngegend direkt an der Weser, richtig viele schöne Kneipen. Man kann danach
Ja.
noch ins Viertel. Also Bremen ist auch echt eine schöne Stadt, so muss man auch mal sagen, wer noch nicht da war. Bremen
Zumindest die Innenstadt ist schön,
total
ja. Also.
unbekannt eigentlich in Deutschland.
Ja.
Ich würde noch gute
Und.
Besserung an Nicolai Rapp wünschen. Er hat nämlich Corona, genauso wie der Interimstrainer von Werder Bremen, Zenkovic, der hat auch Corona.
Hey, wie
Genau.
hatten die nicht, aber hatten die nicht alle, waren die nicht alle geimpft und
Na,
hatten ein Zertifikat in Bremen?
die kamen jetzt noch danach raus. Und zu der Causa Anfang kann ich euch den Rasenfunk empfehlen, den aktuellen. Da ist jemand vom Weser-Kurier zu Gast, nämlich der Daniel Curtius und auch die Tanja Hufschmid, die wir ja auch schon mal zu Gast hatten aus dem HSV-Podcast. Da geht es also um Bremen und den HSV auch viel.
Genau.
Und es gibt auch eine wunderbare Sportclub-Story vom NDR zu Werder Bremen, die heißt Nie mehr erste Liga. Und da wird nochmal der ganze Absturz von Werder Bremen in den letzten Jahren nachgezeichnet. Das ist sehr interessant, sich das mal in einer halben Stunde anzugucken, wie man von der Spitze in Deutschland so zum Mittelmaß und Absteiger runtergekommen ist.
Genau, also der Abstieg von Werder Bremen, der ist halt auch schleichend
Auf
gewesen, sag ich
Raten,
jetzt.
ja.
Auf Raten, sag ich
Also
jetzt mal,
Werder
weil man
Bremen
hat.
ist eigentlich ein zweiter HSV, was das
Exakt,
angeht.
genau. Und auch zum Stadion selber. Ich war ja nun auch diverse Male da und es ist letztlich gesehen auch so, dass das Innere auch des Stadions, das sieht, ich habe immer so gedacht, das sieht aus wie ein schlecht zusammengebautes Playmobil-Stadion. Also so ein bisschen, also außen, das sieht das ja ganz nett aus, weil die ja sozusagen die ganzen Sonnenpaneele haben. Aber so, dass das ist Bremen. Also ich habe auch noch nie einen Sieg von Bremen gesehen. Also ich habe da immer so die Erinnerung, es ist scheiß Wetter. Es ist, die Tickets sind teuer, das Bier ist teuer, das Publikum ist grantlig. Und man kann im Metronom von Hamburg nach Bremen kein Bier trinken. Oder muss sozusagen aus einer Tüte trinken. Also so, insofern, genau. Ja, aber.
Ich war witzigerweise am 7. März 2020 noch im Olympiastadion hier in Berlin und habe mir Hertha gegen Werder angeguckt, eines der schlimmsten Spiele dieser Saison. Also das ist so meine letzte Erinnerung an Bremen, noch so der letzte große Auftritt, ja, vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Deutschland. Und irgendwie ist es immer noch ein krass großer Verein auch, ne? Das ist ja auch die Ambivalenz. Obwohl sie so einen Absturz erlebt haben, haben sie auch einfach eine riesige Fanbase in ganz Deutschland.
Meine ganze Schwiegerfamilie ist ja Werder infiziert und ist ja auch viel bei Spielen und Mitglied und Dauerkarte und so. Deswegen habe ich ja auch relativ viel Bezug zu Werder. Mag es echt eigentlich so ganz gern, auch weil das ja ein Stadion ist, wo man mit dem Dampfer anfahren kann. Also wir machen es immer so bei Auswärtsspielen oder wenn wir dort zu spielen waren, dass man eben genau, wie du es beschrieben hast, Martin, so im Viertel dann rumhängt und da noch was essen, trinken kann. Ist ja auch so ein schönes Ambiente, so ein bisschen mittelalterlich ja dann auch. Und dann runter zur Weser geht und dann mit der Fähre oder mit dem Dampfer dann so rüberfährt, so dann irgendwo um eine Kurve herum. Da, wo die Weser einen großen Bogen macht, ist übrigens auch eine Textzeile aus dem Werder-Vereinslied. Da ist das Stadion und das sieht man dann auch so vom Dampfer eben auch so schön kommen und so. Ich finde es eigentlich ganz cool und bin immer gern in Bremen und hätte mich ja auch, also es war eines der Highlight-Spiele für dieses Jahr eigentlich herausgepickt. Und ja, jetzt wird es jetzt leider nix. Hätte ich mich auch gern mit vielen Freunden getroffen. Gibt ja auch ein paar Auer. Viele Grüße an Volker, der in Bremen wohnt und auch ja einige, die hier aus Hamburg bestimmt mitgekommen wären. Ja, ist aber leider jetzt schade. Oder was sagt ihr denn dazu? Also ich könnte ja anfahren. Ich habe ja jetzt hier mein Hamburger Pass. Was würdet ihr denn an meiner Stelle tun? Hinfahren oder weglassen?
Ich würde es mir noch geben, weil das wahrscheinlich auch erstmal die letzte Möglichkeit sein wird. Und bei 25% da ist, kann man auch Abstand halten oder eine Maske tragen. Da ist halt
Ich,
die Anfahrt somit das größte Problem.
naja, genau, das zähle ich halt auch mit dazu. Also ich müsste halt auch mit dem Zug anfahren und abfahren und so. Und das, genau, das ist so mein Thema. Ich würde auch Geld dafür wetten, auch ohne Corona hätten wahrscheinlich 25% oder auch ohne diese Regelung jetzt zur aktuellen Lage würden, glaube ich, nicht mehr als 25% der Stadionauslastung jetzt aktuell ins Stadion gehen.
Ja, wieso? Die hatten doch jetzt mehrmals 40.000.
Na, die haben jetzt gegen Schalke gespielt. Das
Und
war
gegen St.
irgendwie,
Pauli.
ich glaube, da war es ausverkauft. Genau, St. Pauli, da kommt halb Hamburg dann mit hin. Ich glaube nicht, dass gegen Aue da groß jemand gekommen wäre. Ich glaube auch nicht, dass jetzt eine fünfstellige Zahl da ans Stadion gehen. Also ich bin mal gucken, wie sie spielen. Sie spielen aktuell jetzt in Kiel. Sportlich läuft es nicht. Sie sind in den Nachrichten, in den Medien eher aufgrund von Skandalen auch zu Recht. Und ja, es kommt mit Erzgebirge Aue jetzt kein Top-Gegner. Und von den Gästefans kommt sowieso keiner mit. Also ich bin mal gespannt, ob es fünfstellig wird. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, welche Tipps ihr auch für das Spiel habt. Tobias, was tippst du denn für unseren ersten Auftritt gegen Werder Bremen 1?
1:1.
1 zu 1. Eigentlich solltest du ja hinfahren, ne? Wenn du sagst, du hast noch nie Werder gewinnen sehen, dann wärst du eigentlich prädestiniert dafür. Willst du mit meinem Pass hinfahren?
Weil wir uns ja auch so ähnlich sehen.
Ach, das kriegen
Tatsächlich.
wir hin.
Aber tatsächlich, Thomas, ist dir aufgefallen, dass es viele ZuschauerInnen gibt, die unsere Stimmen verwechseln. Das
Nee.
finde ich eigentlich immer ZuschauerInnen, sage ich schon, HörerInnen, die unsere Stimmen verwechseln. Also insofern könnte
Das
das
hat mir
vielleicht.
noch keiner gesagt.
Echt?
Tja.
Na, so ein bisschen.
Nein.
Ja, weil wir beide auch so schöne sanfte Elfenstimmen haben.
Oh Gott. Jetzt hier zurück hier, Martin, was tippst du gegen Werder?
Ich sage natürlich ein dreckiges 0 zu 1. Ich bin ja Berufsoptimist und na, ich glaube halt so, also Werder Bremen ist so schlecht, wann sind die denn schlagbar, wenn nicht jetzt?
1-1-0-1, was tipp ich? Ja, also ich würde mich da mal anschließen. Ich tippe mal auf ein 0-2. Schnelles Tor. Ich glaube, das ist im Übrigen auch so ein Schlüssel aktuell für die Erfolgsserie jetzt. Wir schaffen es, nicht frühzeitig ein Gegentor zu bekommen. Das habe ich vorhin vergessen noch zu sagen. Das ist so prädestiniert dafür, so für die letzten Spiele. Ich glaube, die Seele unserer Mannschaft ist aktuell nicht so stark, dass sie einen Rückstand mit einem Rückstand umgehen kann und den umbiegen kann. Aber dadurch, dass wir es schaffen, nicht in Rückstand zu geraten, gewinnen wir eben Spiele. Oder eben, wenn wir in Rückstand geraten, verlieren wir, wie es heute in Darmstadt ist. Deswegen mit Glück und etwas Können schießen wir 0-1. Bremen rennt an und wir schaffen es irgendwann. Kurz vor Schluss rennt Sam Schreck aufs leere Tor zu und macht dann das 2-0 und wird von allen bejubelt. Leider nicht von vielen Aue-Fans, die dann nicht mehr dabei sind.
Oder die es vielleicht in Kokicho reingeschlichen haben.
Machen, 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 wenn ihr hin könnt.
Ja.
Aber das wesentlich wichtigere Spiel für unsere Seele findet ja am 12.12. statt.
Jedes Spiel ist wichtig, aber du sprichst das Spiel gegen Dresden an. Dann leg mal los, was du dafür vorbereitet hast.
Ja, natürlich. Also wir haben in der zweiten Bundesliga 8-mal gegen sie gespielt, 8-mal gewonnen, 4 Unentschieden und 6 Niederlagen. Habe aber seit Bestehen, also seit der Wiedervereinigung, 95-mal gegen sie gespielt. Also in der Oberliga, in der Regionalliga, in der Regionalliga Nord, in der zweiten Bundesliga, in der dritten Liga und auch bei einem Testspiel. Und dort ist die Bilanz 27 Siege zu 27 Unentschieden und 41 Siege Dynamo.
Die DDR ist jetzt nicht dabei.
Nee,
Okay.
das ist bloß 48 Mal NOLV.
95 Spiele in den letzten 30 Jahren? Nee. Das
Doch,
glaube ich nicht.
ich gebe mal ganz kurz. Ich lebe mal ganz kurz. 58 Spiele NOLV Oberliga. Dann 10 Regionalligaspiele. Dann 2 Spiele in der Regionalliga Nord. Dann 18 Spiele in der zweiten Bundesliga. Und 6 Spiele in der dritten Liga und ein Testspiel.
Und da kommst du auf 95 in den
Ja,
letzten 30 Jahren. Das heißt, wir hätten im Schnitt pro Jahr
ja, aber nur mit
dreimal
DDR.
gegen,
Mit DDR zusammen.
ja, mit DDR zusammen.
Mit DDR? Okay, dann aber, dann ist es. Okay, gut, dann. Gut, dann. Ja, gut, dann habe ich mich da verrechnet. Ja, die letzten Spiele gegen gegen Dresden, war ja das 2 zu 1. Da haben wir ja am 8.3.2020, das war ja das letzte Spiel vom Lockdown. Und davor haben wir ja 4 zu 1 gegen Dynamo Dresden gewonnen, was ja auch der Beginn ihres Abstiegs ja eigentlich war. Und in der Saison sind sie ja sehr, sehr stark gestartet, waren bis zum dritten Spieltag noch in der Spitzengruppe dabei. Seitdem geht es aber eigentlich stetig bergab. Und das hat natürlich Gründe. Also sie haben zu Hause sieben Spiele zu Hause gemacht, vier Spiele gewonnen, drei Niederlagen und haben sieben Spiele auswärts gemacht. Es gab einen Sieg, ein Remis und fünf Niederlagen bei 6 zu 13 Toren. Also man muss halt sagen, sie hatten jetzt eine lange Niederlagenserie, was aber halt auch im Wesentlichen damit zusammenhängt, dass sie auch ganz, ganz viele verletzte Spieler hatten, dass aber auch viele Spieler, dass sie eigentlich mit einer aufgebesserten Drittligamannschaft auch aufgestiegen sind. Also so Spiele wie Heinz Mörsel oder sowas, die haben also aktuell nicht so die Klasse, sag ich jetzt mal, oder Adonis oder sowas. Also ich habe sie ja auch letzte Woche gegen Düsseldorf gesehen. Also nice war es nicht, sag ich jetzt mal, wo man auch eher mit so einem etwas glücklichen Elfmeter ja auch dann gewonnen hat. Insgesamt gesehen kann man sagen, haben sie auswärts sozusagen ganz, ganz viele Gegentore gegen sich und haben sind auswärts eigentlich auch noch nie ohne ein Gegentor vom Platz gegangen, haben aber in 43% der Fälle selber gar nicht getroffen. Genau. Das ist also so ein wichtiger Punkt. Und dass sie natürlich auswärts relativ wenig Torchancen für sich auch generieren können. Insgesamt gesehen ist der beste Spieler der Kevin Proll, also mit B und nicht mit P. Und der sozusagen.
Das würde aber besser zu Dynamo passen.
Ich wollte es nicht sagen, da kann ich mir wieder was auf Arbeit anhören. Insgesamt gesehen,
völlig zu Recht.
Der hat sehr, sehr, über sehr, sehr gute Flugparaden und hat auch sehr, 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 sehr gute Reflexe, hat aber erhebliche Schwächen im Stellungsspiel. Der aktuelle Kapitän, das ist Yannick Stark, das ist eher so ein Spieler, der über die Mentalität kommt, der aggressiv ist, der eine gewisse Ruhe am Ball hat, der aber auch eine gewisse Schusskraft und Sprungkraft einfach auch mitbringen kann und der grätscht einfach auch wahnsinnig, wahnsinnig gerne. Dann haben sie aber zum Beispiel jetzt hier noch und den Kevin Ehlers aus der eigenen Jugend, der ist aber gerade Corona-positiv, der gilt als großes Talent. Und immer wenn der dabei ist, stabilisiert er aber auch die Abwehr. Und wen ich aber auch noch total spannend finde, ist Ranford Yeboah Königsdörfer. Der ist 19 und das ist ein, also aktuell ist er halt noch sehr grün hinter den Ohren, aber das ist ein wahnsinnig schneller Spieler, der einfach auch unsere relativ langsame Abwehr einfach auch vor Probleme stellen kann, der aber häufig einfach auch vor dem Tor auch falsche Entscheidungen einfach auch noch trifft, der aber auch so seine Schnelligkeit auch den Unterschied machen kann. Ja, der beste Stürmer von ihnen, das ist Christoph der Ferner mit 6 Toren, gefolgt von Heinz Mörschel 3 Tore und dann wird's schon eng, dann kommt Tim Kipping, der gerade verletzt ist, mit einem Tor, Moritz Schröder mit einem Tor und Flacher Ledimos auch mit einem Tor und die beste Vorlagengeber ist Königsdörfer und Christoph der Ferner. Genau, also insgesamt gesehen glaube ich, dass gerade Dynamo Dresden in ihrer aktuellen Verfassung und mit der aktuellen Beschaffenheit ihres Kaders plus Corona, plus Pipapo sozusagen, man zu Hause die durchaus schlagen kann und eigentlich auch muss, wenn man drinnen bleiben möchte.
Christoph der Ferner war ja bei uns mal, dann ist er ja nach Dresden gegangen, kommt jetzt groß raus, ist ja, ja der beste Stürmer, wie du es ja auch gesagt hattest. Bei uns hat man ihn jetzt nicht so groß wahrgenommen. Ne? Das war natürlich zu einer Zeit, wo dann auch mit Destro Krüger dann noch ein schlagkräftiges Duo vorn war und ich glaube danach dann mit Zulechner in Stürmer auf Platz 3 war, wo der Ferner irgendwie nie dran vorbeikam. Also irgendwie nachvollziehbar, dass er Aue verlassen hat, oder trauert ihr ihm nach?
Das ist ja sinnlos, jemanden nachzutrauern, der in Aue nie eine Leistung gebracht hat. Also das passiert auch einfach, dass Leute den Durchbruch dann woanders schaffen.
Und aber es kommt ja häufig so die Diskussion auf, warum lässt man so einen Spieler gehen? Also ich glaube, so wie es gelaufen ist, macht man das natürlich in der Situation von Aue, lässt man natürlich Spieler gehen, die nicht spielen und nur auf dem Gehaltszettel stehen.
Ja, oder? Und Dynamo wird sich auch gedacht haben, als sie Pascal Testro nach Aue haben ziehen lassen. ja, und jetzt denken sich Aue-Fans, warum ist der denn nach Sandhausen gegangen? Aber da funktioniert er halt auch so. Okay, ja. Aber jetzt auch nicht überragend.
Tja, unsere Freunde aus der Landeshauptstadt. Was tippt ihr denn? Was denkt ihr, wie das Heimspiel gegen Dresden ausgeht?
Natürlich
Sie
4 zu
gewinnen
1. 4 zu
2
1
zu
wäre das
1.
letzte Heimspiel. Nein, aber das war ja noch mit Zuschauern das letzte Heimspiel, ne?
Ja, ich
2019 muss
denke
das
ja, genau.
gewesen
Da
sein,
war,
ne?
da, da war ich, da war ich, war ich mit meinem Kumpel Janis dort und
Ach, stimmt. Da war doch auch noch der Philo-Trainer, ne? Bei Dynamo.
genau, der Yellow.
Ja, genau.
So, ich habe notiert, Tobias 2-0, Martin 2-1, war es richtig so?
Ich habe 4-1
Nee,
gesagt.
4-1, richtig, 4-1. Ich tipp 4-0. Proll hin und her im Tor bei ihm. 4-0 gewinnen wir das Ding. Und das ist dann auch das Ende der Hinrunde. So schnell geht es dann ja auch. Also mit großem Auf und Ab. Danach nehmen wir ja nochmal eine Folge kurz vor Weihnachten auf. Ich glaube, da können wir nochmal alles rekapitulieren und mal schauen, wie viele Punkte dann auf unserer Habenseite stehen. Danach gibt es noch ein Spiel gegen Nürnberg mit dem letzten Heimspiel für dieses Jahr, beziehungsweise auch dem ersten Spiel dann der Rückrunde, bevor wir dann gleich 2 Wochen später, glaube ich, Mitte Januar, dann auch schon wieder loslegen mit dem ersten Auswärtsspiel gegen St. Pauli. Und wenn man sich dann so aus diesem Grund die nächsten Gegner mal anschaut, muss man sagen, wenn man allein nur auf die Namen guckt, natürlich mit Werder Bremen, Dynamo Dresden, 1. FC Nürnberg, FC St. Pauli, da kommen schon
Schalke.
schwerkräftige Geräte, dann Schalke danach dann auf uns zu. Aber gerade mit Bremen, Dresden, glaube ich, hast du zwei, gut, sagen wir mal, auf jeden Fall mit Dresden hast du auf jeden Fall einen Gegner, auch mit Nürnberg zu Hause, die jetzt nicht mehr so stark sind wie Anfang der Woche, Anfang der Saison. Wo wir dann doch auf einige Punkte hoffen können. So, dann sind wir auch schon fast am Ende. Den Helge der Woche hattest du vorhin schon so kurz präsentiert, Martin. Wollen wir ihn nochmal nennen oder wollen wir ihn nochmal herausheben? Ich glaube, du hattest schon mit eingebunden in deine Ansprache bezüglich
Der
der
Helge der Woche
Ansage.
ist für mich, ich hatte mich in meinem Appell und der Bitte vorwiegend an die Ministerpräsidenten gewandt. Die DFL wurde nicht direkt angesprochen, da keine Erwartungshaltung gegenüber der DFL bestand. Boom.
Und ich habe noch einen zweiten Helge der Woche, genau. Boom. Was redet ihr überhaupt mit mir? Ich habe euch gar nicht gemeint. Kommt er ja so raus als Untersatz. Ich fand es ja aber auch dann nochmal spannend, wie er Herrn Krosche von Eintracht Frankfurt dann nochmal in die Parade fährt und sagt, also wenn du sozusagen im Sinne, sein Argument war ja, wir müssen unsere Leute bezahlen, unsere Spieler bezahlt, wo Helge dann antwortet, wenn die Liquidität für Gehälter von Spielern und Funktionären bei Ihnen im Dezember für eventuelle Weihnachtseinkäufe nicht reichen sollte, kann man den Spielern und Funktionären beibringen, dass sie dass sie das Geld etwas versetzt bekommen oder sie organisieren eine Zwischenfinanzierung. Also der Finanzcoach Helge tritt hier zutage und gibt nochmal Nachhilfe an die Manager der ersten Bundesliga, wie man mit Geld umgeht. Das, glaube ich, hat auch gesessen, vielleicht polemisch, aber es wäre ja nicht der erste polemische Satz, den wir zum Helge der Woche kreieren werden oder präsentieren werden. Gut, wunderbar. Dann sind wir fast am Ende, aber ganz am Ende hat Martin noch Grüße an eine ganz spezielle Gruppe auszurichten. Martin, die hatten wir beim letzten Mal vergessen.
Genau, wir hatten nämlich beim Spiel in Hannover Pax Wolle und Aue-Fans gesehen, die also sind Niederländer aus der Region Overijssel, die große Aue-Fans sind. Und die haben mit Jean-Patrick Strauß ein Trikot getauscht. Und zwar hat er dafür einen Schal von Pax Wolle bekommen. Und ja, sorry, dass wir haben Juli verrätende Nummer. Und ich grüße Lambert, Joel, heißen Rote Nazarov-Fan. Nico und Jod. Ja, leuk jullie om het te hebben. En wij zijn jullie graag wegzien. Kleiner
Das
Gruß noch auf
heißt,
Niederländisch an dieser Stelle. Wir freuen uns natürlich, euch wiederzusehen. Mein Niederländisch ist mittelmäßig und ja.
also für mich klang es sehr, sehr professionell, aber ich kann auch
Für
kein
mich
Wort
auch, ja.
Niederländisch. Okay, dann sind wir am Ende. Vielen Dank, ihr zwei, hat mir wieder Spaß gemacht. Ich hoffe, den Hörerinnen und Hörern hat es auch gefallen. Gebt uns gerne ein Like auf den diversen Kanälen. Teilt uns unter euren Freundinnen und Freunden und wir freuen uns natürlich auch sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder in unseren Aue-Podcast reinhört. Bis dahin, habt viel Spaß mit unserem Verein, bleibt gesund und viel Spaß. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao.